BayPod, der Podcast rund um Bayer 04. Und damit herzlich willkommen zu Folge 16 des BayPod. Mein Name ist Sebastian, mir gegenüber heute mal wieder digital zugeschaltet Nils, und wir heißen euch herzlich willkommen.
Ja, willkommen auch von mir. Ganz schön viel Zeit vergangen, also zumindest mehr als zwischen unseren letzten beiden Aufnahmen, und schon 5 Spiele unter dem neuen Trainer. Das ist dann doch irgendwie mehr, als man das so gefühlt im Gedächtnis hat.
Ja, einiges zu besprechen. Der Start mit Hannes Wolf lässt sich, glaube ich, nach den 5 Spielen jetzt schon ganz gut drüber sprechen. Werden wir heute natürlich auch ausführlich tun. Vorher ist es aber an der Zeit, Danke zu sagen. Danke für euer großartiges Feedback zur letzten Folge. Auf Twitter vor allem, @bayport04. Auch da gerne für diese Folge dann wieder Feedback dalassen. Wir freuen uns über alles, was da kommt. Und besonders gefreut haben wir uns zur letzten Folge über das sehr positive Feedback vom Neverkusen-Podcast, dem Urvater der Bayern 04-Podcasts in englischer Sprache. Aktuell sind die wieder im Prinzip nach jedem Spieltag für uns alle da und analysieren aus ihrer Perspektive das Spiel. Ich finde es immer sehr, sehr spannend und gut zuzuhören, schult ein bisschen die englische Sprache und gibt einfach auch mal eine Perspektive von außerhalb der Bundesliga, außerhalb Deutschlands, weil die ja international sich zusammensetzen und über einen Bayer quatschen. Von daher an dieser Stelle auch einfach mal eine Empfehlung, Neverkusen-Pod.
Ja, und danke auch an Mitchell Weiser, nämlich wir starten mit einer kleinen Anekdote. Die Podcast-Folge, die ihr jetzt hört, wurde quasi zum zweiten Mal aufgenommen, weil wir uns schon, also heute haben wir Samstagmorgen, wir haben uns Mittwochabend schon hingesetzt und eigentlich eine komplette Podcast-Folge aufgenommen. Und als Sebi dann irgendwann den Namen Mitchell Weiser erwähnte, ist irgendwie unsere Technik komplett zusammengebrochen und die Folge sozusagen verloren gegangen. Das heißt, wir scheuen hier keine Mühen und setzen uns nochmal hin, nehmen nochmal eine komplette Folge auf. Eventuell ist das Ganze auch ein bisschen besser so, Samstagmorgen am freien Tag, da ist dann doch ein bisschen mehr Elan dabei als Mittwochabend nach der Arbeit.
Ja, am Mittwochabend war das vielleicht auch nicht unbedingt das beste Setting, um neue Software auszuprobieren. Wir probieren es für alle, die es interessiert, jetzt mit Ultraschall 5 auf Reaper, um uns vielleicht auch einfach ein bisschen weiterzuentwickeln an der Stelle und da das ein oder andere euch in Zukunft vielleicht mehr liefern zu können, als es bisher der Fall war. Das nur kurz zum Hintergrund, und damit würde ich sagen, dann aber auch rein in die News. Und eine News, die kam an dem Tag, als wir die letzte Folge aufgenommen haben. Die NK12 hat zusammen mit dem Opladener Geschichtsverein die Fußballroute Leverkusen auf die Beine gestellt.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die den Podcast hören, das auch mitbekommen haben. Das wurde ja nicht nur von der NK und dem Opladener Geschichtsverein, sondern auch von allen überregionalen oder regionalen Medien leicht überregional verbreitet. Vom Verein wurde das gepusht, von der Stadt Leverkusen wurde das gepusht, und wir persönlich sind sie noch nicht abgegangen. Wir haben uns natürlich bei im Internet schon informiert, werden diesen Gang oder uns die Fußballroute jetzt heute tatsächlich im Anschluss an diese Folge ansehen. Aber alles, was man darüber gelesen hat und was man sieht, ist wirklich sehr beeindruckend, und das ist einfach riesengroß, dass wir mit der NK einen Verein haben, der sowas auf die Beine stellt und sowas auch macht, was ich finde jetzt auch nochmal die Tradition unseres Vereins hervorhebt. Highlight der Route, um das einmal zu sagen, ist der Nachbau des Tores vom alten Stadion am Stadtpark, am Leverkusener Stadtpark, direkt in der Nähe des Stadions, und insgesamt sind es 11 Stationen im ganzen Stadtgebiet. Viele in der Nähe des Stadions, das heißt, wenn man jetzt irgendwie nicht die ganze Route gehen will, kann man sich auch das da einfach mal angucken und vielleicht nochmal die Nähe des Stadions genießen. Ansonsten geht es natürlich auch noch weiter ins Stadtgebiet rein, zum Beispiel das Erholungshaus in Wiesdorf ist da zu nennen, oder am Bayerwerk sind auch noch Stationen.
Ja, und für alle, die es vielleicht aktuell nicht nach Leverkusen schaffen, hat die NK12 auch im Podcast Alle Beide eine Folge zur Fußballroute aufgenommen. Und damit genug der Podcast-Empfehlung von meiner Seite und rein ins Sportliche. Da müssen wir uns leider schon wieder mit Verletzungen beschäftigen. Und zwar zwischen unserem letzten Aufnahmeversuch am Mittwochabend und heute kam dann noch die Meldung hinzu, Saison aus für Lucas Alario. Mit einer Muskelverletzung verpasst er die restlichen Saisonspiele beim Bayer und, was für ihn natürlich besonders bitter ist, auch die Copa America.
Ja, und das ist wirklich sehr schade, weil ich hatte das Gefühl, dass er so ein bisschen so ein Gewinner auch dieses Trainerwechsels war. Also, dass Peter Bosz da wegen seinen spielerischen Elementen und dem Mitspielen deutlich stärker auf Patrick Schick gesetzt hat, war ja offensichtlich. Alario hat jetzt wieder mehr gespielt und hat auch wieder zuverlässig getroffen zuletzt. Und das ist natürlich ein herber Verlust, gerade weil wir eben nur zwei Stürmer haben und wir jetzt auch nicht irgendwie noch einen Kai Havertz in der Mannschaft haben, der nachher dann da als falsche Neun vorne drin stehen könnte. Das heißt, jetzt ruht die ganze Last in den letzten Spielen auf Patrick Schick. Das ist sehr ärgerlich. Und darüber hinaus, was auch im Kicker-Artikel steht, ist natürlich die Copa America einerseits für Alario selbst einfach ein Erlebnis, was jetzt sehr ärgerlich ist, dass er das verpasst. Aber auch wenn man bedenkt, dass Alario immer so ein bisschen zu den Abschiedskandidaten gehört in den Transferperioden, wäre das natürlich auch für den Bayern nochmal eine Möglichkeit gewesen, dass er sich da irgendwie international präsentiert und mögliches Interesse hervorruft. Deswegen muss man mal sehen, wie das weitergeht. In erster Linie für alle Beteiligten, denke ich mal, sehr unglücklich, diese Verletzung.
Ja, das muss man definitiv so sagen. Hat auch einfach, also 11 Tore, 3 Vorlagen in dieser Saison, damit Bayerns bester Torjäger. Das ist ja, das wird uns auch in den letzten Spielen noch fehlen, auch wenn wir natürlich hoffen wollen, dass Patrick Schick jetzt fit bleibt. Aber hat seine Wichtigkeit und seine Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt und ist dann natürlich auch ein Punkt, wie wird es mit ihm weitergehen? Da müssen wir einfach abwarten und wünschen ihm an dieser Stelle gute und schnelle Genesung. Die hat Baumi zu großen Teilen schon hinter sich gebracht. Er ist zumindest schon wieder im individuellen Training, also eine positive Nachricht an der Stelle. Der ist ja nach der wirklich überragenden Hinrunde ausgefallen. Und ja, ich glaube, es wird eng, dass wir ihn diese Saison nochmal auf dem Platz sehen, aber zumindest für ihn auch mit Hinblick auf die EM ja ein gutes Zeichen, dass er wieder am Ball ist.
Ja, genau, trainiert individuell und das finde ich ist dann doch schon recht beeindruckend, wenn man bedenkt, Kreuzbandriss. Ich habe da immer noch so an meine Kindheit die Erinnerung an Jens Nowotny, da hat das ja dann immer etwas länger gedauert. Also das ist schon ein sehr gutes Zeichen, dass er jetzt so schnell nach dem Kreuzbandriss zumindest mal wieder individuell auf dem Platz stehen kann. Und ich würde ihm riesig wünschen, dass er das mit der EM machen kann, da als Führungsspieler Österreichs, als Kapitän die Mannschaft zur EM zu führen.
Yep. Weitere positive Nachricht. Paulinho hat auf Twitter verkündet, dass er wieder ready to play ist, also wieder fit, sich auch von seiner langen Verletzung erholt. Wäre natürlich auch einfach stark, den nochmal auf dem Feld zu sehen, nachdem er uns ja immer noch von diesem Frankfurt-Spiel in bester Erinnerung ist, aber das jetzt einfach schon sehr, sehr lange her ist und er ja ewig verletzt ausgefallen ist. Und ewig verletzt ausgefallen, das war in der Hinrunde, galt in der Hinrunde auch für Charles Arangis. Und der ja, laboriert weiter an seinen Achillessehnenproblemen, hat in dieser Woche mit dem Training ausgesetzt und ja, ist ja, wie gesagt, die gesamte Hinrunde schon wegen der Achillessehnenprobleme ausgefallen. Hat dann offenbar, so klang das bei Hannes Wolf auch, in der Zeit, in der er jetzt in der Rückrunde unter Peter Bosz ja durchgespielt hat, hatte er wohl offenbar auch weiterhin Probleme und ja, ist einfach nicht zu 100% fit und das, ja, wir haben darüber schon gesprochen, merkt man seinem Spiel auch einfach an.
Ja, das ist tatsächlich die Sache, dass Rangis im Moment ja ein unfassbares Leistungstief hat. Da jetzt so ein bisschen die Spekulation aufkommt, ob das eventuell auch eben mit dieser Verletzung zusammenhängt. Der Kicker hat diesbezüglich auch nochmal aufgeführt, dass natürlich da auch ein bisschen unglücklich jetzt im Nachhinein diese Kapitänsentscheidung ist, weil Arangis ja immerhin unser Kapitän ist und das auch für jetzt den neuen Trainer Hannes Wolf dann etwas schwieriger ist, den natürlich draußen zu lassen. Peter Bosz hat ja konsequent auf ihn gesetzt, wenn er fit war, auch wenn die Leistungen da nicht stimmten. Jetzt zuletzt saß er auf der Bank, natürlich auch ein bisschen wegen dieser Achillessehnenprobleme und ich bin mal sehr gespannt, was man da im Sommer macht, weil er war ja, als man ihn im Sommer zum Kapitän gemacht hat, war das ja für niemanden eine Sache, die hinterfragt wurde, weil Arangis war Führungsspieler auf dem Platz, vielleicht jetzt nicht als Lautsprecher bekannt oder als derjenige, der da auf dem Platz die Anweisungen an die anderen weitergibt, aber so vom Spiel her ist er auf jeden Fall einer gewesen, der vorangeht und zwar mit Leistung und Einsatz und beides hat ein bisschen fehlt jetzt im Moment. Also der Einsatz stimmte ja dann in einigen Spielen. Ich fand zum Beispiel im Gladbach-Spiel war er deutlich aggressiver. Das ist ja sonst zwischenzeitlich auch nicht aufgefallen, aber von seinem spielerischen Können, das wir kennen oder wie wir ihn kennen, ist er halt im Moment meilenweit entfernt. Und wenn das nicht besser wird, wird man da wahrscheinlich auch im Sommer nochmal gucken müssen, ob man nicht eventuell dann doch einen anderen Kapitän nimmt, weil er ja auch jetzt nicht der Spieler ist, der da als erstes in den Interviews steht nach dem Training, sondern dass er andere übernehmen. Und das ist auf jeden Fall eine Frage, die auch für den Sommer offen ist, weil gerade mit dem Abgang der Bender-Zwillinge ist die Position oder die Hierarchie in der Mannschaft und die Position der Führungsspieler ist natürlich was neben der Trainerfrage eine der großen Fragen für den Sommer sein wird.
Ja, das ist auf jeden Fall ein großer offener Punkt, und da sind ja auch, ja, da kann man einfach nur sehr, sehr gespannt sein, was dabei rumkommt, weil diese Diskussion gab es diese Saison schon, fehlen uns da einfach die Führungsspieler, wenn die Benders nicht dabei sind, war das ein großer Punkt, warum dann diese ganz große Krise Anfang 2021, diese einbrechenden Ergebnisse über uns, uns einfach ereilt haben, weil da nicht mehr die Spieler waren, die vorangegangen sind, war Arangis der Falsche. Meiner Meinung nach ist es einfach ganz schwer jetzt zu beurteilen, weil da ist ihm einfach diese Verletzung in der Hinrunde dazwischen gekommen, und von der hat er sich ja offenbar einfach nicht richtig erholen können. Und also ehrlich gesagt kann ich mir nur vorstellen, dass das die ganz große Erklärung dafür ist, weil wir haben ja im letzten Jahr, also genau vor einem Jahr noch darüber gesprochen, wie überragend er einfach spielt, und davon ist er aktuell einfach sehr, sehr weit entfernt, und daher, ja, hoffen wir einfach, dass er sich davon erholt, und werden dann sehen, ob Hannes Wolf oder ein neuer Trainer sich dann dafür entscheiden, ihn weiter zum Kapitän zu machen oder da doch eher auf wen anders setzen, und wenn ja, auf wen. Auf wen Bayern 04 weitersetzt, ist Emre Can Gedikli. Der ist in der vergangenen Woche 18 geworden und hat direkt danach seinen Profivertrag unterzeichnet. Das möchten wir an dieser Stelle natürlich noch erwähnt haben.
Und diesbezüglich mit der Alario-Verletzung könnten da jetzt ja sogar zumindest die ein oder anderen Kurzeinsätze anstehen, weil er jetzt ja immerhin Sturmoption Nummer 2 dann wäre im Profikader.
Mal gucken, was mit Danger passiert.
Ja, aber der kommt ja jetzt erst, der kommt ja dann erst wieder zurück.
Also für die letzten Spiele hast du natürlich völlig recht, da ist das ein Punkt. Und dann einer, der uns vermutlich im Sommer verlassen wird, zumindest sagen das Berichte aus Serbien schon, und es steht auch ja schon länger zur Diskussion, Alexander Dragovic ist angeblich in Verhandlungen mit Roter Stern Belgrad, und es gibt keine Gerüchte in Richtung einer Verlängerung bei Bayern 04, also es ist doch recht wahrscheinlich, dass der uns im Sommer verlassen wird.
Ja, also in dem Fall natürlich vor allen Dingen sehr ärgerlich, dass man für ihn damals sehr viel Geld ausgegeben hat. Ich finde, jetzt wo man ihn nicht mehr die ganze Zeit mit dieser Hypothek der Ablösesumme beurteilt, hat er doch seine Rolle inzwischen in unserem Kader gefunden, hat halt die Erwartungen, mit denen er hier hingekommen ist, nie ganz erfüllt, dass er jetzt ablösefrei wechselt und wir damit eigentlich eine solide Option weniger haben, ist schon ein bisschen ärgerlich, finde ich.
Ja, man muss schon sagen, dass er auch in dieser Saison, wenn er dann die Chance hatte und reingekommen ist, absolut abgeliefert hat. Also da gibt es eigentlich nicht viel zu kritisieren dafür, dass es ja immer aus wenig Spielpraxis heraus passiert ist, hat er da sowohl in der Europa League als auch wenn er in der Bundesliga dann mal ran durfte, ja, einfach gute Leistungen abgeliefert. Klar, wenn man die Summe im Hinterkopf hat, die er mal gekostet hat, dann ist es einfach super ärgerlich, dass er da nicht dieser Führungs- und Stammspieler geworden ist und uns dann jetzt ablösefrei verlassen wird, wenn es denn so kommt, wie die Berichte da sind.
Ja, ich meine, dass er jetzt hier das Zeug in den nächsten Jahren zum Stammspieler hätte, sehe ich auch nicht, auch wenn wir wahrscheinlich dafür von der Drago-Fan-Community, der Diaby-Army, gekreuzigt werden. Er ist ein cooler Typ, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es schade ist, den zu verlieren, weil er halt auch sehr flexibel ist. Und das ist ja eigentlich das Ideale für so einen Rotationsspieler oder Ergänzungsspieler, der dann halt eben nicht der Stammspieler ist, aber regelmäßig seine Einsätze hat. Es ist aber auch verständlich, dass er das nicht unbedingt möchte, weil er will auch in der Nationalmannschaft spielen, jetzt im Sommer bei der EM, deswegen waren die Gerüchte ja auch schon im Winter und letzten Sommer da, dass er halt genug Einsatzzeiten sammeln möchte. Ich würde ihm sehr wünschen, dass das für ihn funktioniert. Mal sehen. Roter Stern Belgrad ist natürlich jetzt von der Liga her vielleicht nicht ganz so attraktiv, aber international auch immer dabei. Und wenn er da dann halt eben seine Stammeinsätze hat, kann ich auch nachvollziehen, dass es für ihn dann die attraktivere Wahl ist.
Ja, er hat auch schon mal, ich glaube, das war sogar im Werkself-Podcast fallen lassen, dass er einfach aufgrund der Wurzeln seiner Familie eine Verbindung zu Roter Stern Belgrad hat, wo er auch sich, also wo er es einfach geil fände, nochmal da zu spielen. Und dann ist es absolut nachvollziehbar, wenn er da hingeht. Und damit können wir, denke ich, das News-Segment zumachen und uns, wie schon angekündigt, darum kümmern, was beim Bayer seit dem Trainerwechsel so abging. Also vor der letzten Folge hat Bayer 04 Peter Bosch entlassen und bis zum Saisonende Hannes Wolf vom DFB ausgeliehen als Interimstrainer mit Peter Herrmann als Co-Trainer an seiner Seite. Und wir können einfach, würde ich sagen, erstmal kurz auf die Statistik blicken. Das sind 5 Spiele, 3 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage und damit 10 Punkte aus diesen 5 Spielen. Eine Statistik, mit der sich sowohl Simon Rolfes als auch Fernando Caro schon zufrieden gezeigt haben. Und beim kurzen Blick auf die Rückrundentabelle, wo wir auf Platz 8 stehen und vor allem auf die Jahrestabelle Bundesliga 2021, da haben wir 18 Punkte. 10 davon hat halt Hannes Wolf jetzt in den letzten 5 Spielen geholt. Damit muss man, denke ich, damit einfach sehr zufrieden sein. Oder siehst du das anders?
Nee, das auf dem Papier muss man sagen, ist es auf jeden Fall so, dass wir da einen riesen Sprung gemacht haben, weil er hat ja jetzt schon mehr Punkte geholt als Peter Bosch in deutlich weniger Spielen in diesem Jahr und das spricht natürlich erstmal für ihn. Vielleicht, bevor wir jetzt so ganz allgemein über ihn sprechen, wollen wir vielleicht einmal kurz die Spiele durchgehen. Das erste Spiel war ja das Auftaktspiel gegen Schalke, wo wir gesagt haben, das ist zum einen sehr dankbar, weil man da halt unbedingt gewinnen muss. Deswegen ist es ja eigentlich nicht dankbar, aber weil man da auf jeden Fall gewinnen kann, weil Schalke wirklich in einer katastrophalen Form war. Dieser Druck natürlich, dass man unbedingt gewinnen muss, ist vielleicht ein bisschen kritisch gewesen. Wir haben das Spiel dann am Ende gewonnen, 2-1, waren aber vom Spielverlauf natürlich nicht so ganz überzeugt, weil es am Ende nochmal gekippelt hat. Also wir sind ja relativ früh durch das Tor von Alario in Führung gegangen. Dann hat Schick irgendwann in der zweiten Halbzeit nachgelegt. Da hatte man dann das Gefühl, der Sack ist zu. Huntelaar hat das Ding, hat dann nochmal den Anschlusstreffer gemacht. Dadurch wurde das Ganze wieder spannend. Insgesamt war es ein eher langweiliger Kick, nicht so wirklich überzeugend. Und von dem, was Hannes Wolf vorher angekündigt hat, viel Tempo und Offensivfußball war nicht ganz so viel zu sehen. Es war eher so ein sicheres, eher defensives Auftreten mit vielen zentralen Spielern, wenig Flügelspiel. Wir waren klar die überlegene Mannschaft, haben auch verdient gewonnen, aber es war jetzt kein Fußballfest.
Nee, das kann man ganz genauso festhalten. Auf die Formation werden wir sicher gleich nochmal zu sprechen kommen, wenn wir dann darüber sprechen, was sich mit Hannes Wolf verändert hat. Aber es war jetzt definitiv kein Spiel, nachdem man sagen würde, oh krass, die spielen befreit auf, Trainerwechseleffekt voll da und erstmal den Tabellenletzten überrannt und aus dem Stadion geschossen. So war es auf gar keinen Fall. Es war kein Spiel, an das man sich ewig lange erinnern wird und am Ende war man dann noch glücklich. In der 81. hat Huntelaar das 2-1 gemacht, da war also noch 10 Minuten Zittern angesagt am Ende sogar, obwohl man vorher wirklich das Gefühl hatte, okay, nach dem 2-0 das Spiel ist durch. Ansonsten Lukas Radetzky in dem Spiel zurückgekehrt, Sven Bender stand auch wieder auf dem Platz, das war noch erwähnenswert und dann ging es mit einem Spiel weiter, wo wirklich gar nichts erwähnenswert war. Das Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim 0-0 unentschieden, keine Highlights, ja.
Genau, und ähnlich wie gegen Schalke wieder nicht so richtig Flügelspiel auf das Flügelspiel gesetzt, nur einen echten Flügelspieler aufgestellt, hinten sehr defensiv gestanden, also in der Defensive waren wir dann in der Regel mit einer Fünferkette am Start und haben halt sehr viele zentrale Mittelfeldspieler aufgestellt und das Spiel war wirklich jetzt nichts, was irgendwie mitgerissen hat. Ein bisschen mehr mitgerissen hat dann vielleicht das Spiel gegen Köln, aber eher vom Setting, dass es halt das Derby war und dass wir dann, was wir dann am Ende doch einigermaßen klar mit 3-0 gewonnen haben, auch wenn das Spiel lange nicht danach aussah. Wir sind zu früh durch Bailey in Führung gegangen, dort dann erstmals unter Hannes Wolf mit 2 echten offensiven Flügelspielern, sollte man vielleicht dazu sagen, aufgetreten, die dann auch prompt das 1-0 besorgt haben. Ansonsten war in der ersten Halbzeit der Gegner dann doch eher die stärkere Mannschaft. Das hat sich dann erst in der zweiten Halbzeit geändert, als Diaby in der 51. und Bailey in der 76. also genau die beiden Flügelspieler, die weiteren Tore besorgt haben. In der zweiten Halbzeit sind wir dann auch besser gewesen, aber ein komplett überzeugendes Spiel war das auch nicht.
Nee, genau. Also man sieht schon an den Torschützen und den jeweiligen Vorlagengebern, Bailey, Diaby, Bailey, dass das Flügelspiel da sehr viel besser funktioniert hat, allein schon dadurch, dass zwei offensive Flügelspieler auf dem Platz standen, wir den FC in der zweiten Halbzeit dann auch einfach stark ausgekontert haben. Das sah dann im Umschaltspiel, so wie von Hannes Wolf angekündigt, auch echt gut aus. Aber man hat dem FC auch seine Chancen gelassen und es sah zeitweise nicht so aus, dass der FC eher am hinteren Ende der Tabelle zu finden ist und wir da als Favorit ins Spiel gegangen sind, sondern es war zwischenzeitlich auch echt eine wackelige Angelegenheit und ja, man hatte durchaus auch Glück, dass man das Spiel zu 0 gewonnen hat und 3-0 sieht hervorragend aus für einen Derby-Sieg, aber ist eher ein bisschen hoch ausgefallen, muss man wohl sagen. Was nicht so hoch ausgefallen ist, ist dann das nächste Spiel.
Da klaut er mir die Überleitung.
Ja, es tut mir leid, den musste ich noch mitnehmen. 0-2 Niederlage gegen die Bayern. Willst du was zur ersten Hälfte sagen?
Ja, also nur 0-2.
Ja, also 7. Minute Erik-Maxim Choupo-Moting und 13. Minute Joshua Kimmich. Da hatte man dann schon das Gefühl, dass das könnte jetzt hier ganz, ganz bitter enden, dieser Auftritt in München, aber der FC Bayern hat uns dann doch leben lassen.
Ja, also es war furchtbar. Es ist ja leider sehr häufig so, dass wir in München auftreten wie das Kaninchen vor der Schlange und da in der ersten Halbzeit, das hat Sven Bender im Nachhinein auch gesagt, sind wir halt einfach, das war kein angemessener Auftritt. Da war überhaupt nicht dieser Wille da die Bayern jetzt wirklich zu ärgern. In der zweiten Halbzeit hätte man gesehen, was möglich gewesen wäre, wenn wir von Anfang an mal ein bisschen aggressiver gespielt hätten und ein bisschen geradliniger und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr mitgespielt hätten. Aber so war das absolut ein Ergebnis, wo wir keine Chance hatten und was aufgrund der vielen verpassten Chancen des Gegners in der ersten Halbzeit echt noch ganz glimpflich für uns ausgegangen ist.
Umso besser, wenn man dann... Wolltest du noch was dazu sagen?
Nö, ich wollte zum nächsten Spiel überleiten.
Dann los.
Ja, genau. Dafür haben wir uns dann im nächsten Spiel gegen ebenfalls einen starken Gegner, nämlich gegen Frankfurt, deutlich besser präsentiert. Meiner Meinung nach, oder eigentlich der einhelligen Meinung nach, das beste Spiel unter dem neuen Trainer Hannes Wolf, nämlich 3-1 gegen Frankfurt zu Hause gewonnen und damit auch einen ganz großen Big Point im Kampf um die Europapokalplätze gesammelt. Tore sind erst sehr spät in dem Spiel gefallen, aber es war von Anfang an ein munterer Kick mit einem guten Offensivspiel von uns. Defensiv hatte Frankfurt natürlich auch die eine oder andere Chance, muss allerdings auch sagen, bei deren Qualität und deren aktueller Saison, vor allen Dingen ist es halt keine Mannschaft, die du über 90 Minuten konsequent verteidigen kannst. Wir haben das trotzdem ganz gut gemacht. Bailey hat dann in der 70. Minute uns in Führung gebracht. Alario nach Vorlage von Bailey, der wirklich ein bärenstarkes Spiel abgeliefert hat, das 2-0 nachgelegt. Dann waren wir am Ende doch nochmal unaufmerksam, haben André Silva einmal komplett freigelassen, der das Spiel nochmal kurz wackelig gemacht hat und dem hierbei dann aber im direkten Gegenzug einen abgefälschten Ball ins Tor gehauen. Ja, gehauen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber der ist dann da noch so reingerutscht. Es war ein verdienter Sieg und es war vor allen Dingen auch, glaube ich, fürs Gefühl sowohl vom Sieg gegen eine Spitzenmannschaft als auch, dass wir da wirklich mal wieder ein richtig gutes Spiel abgeliefert haben. Toller Abschluss dieser ersten 5 Spiele unter Wolf.
Ja, das muss man einfach genauso sehen, weil also Frankfurt steht da, wo wir gerne wären, auf dem 4. Platz, auf dem Platz, der zur Champions League berechtigt und die dann 3-1 verdient geschlagen zu haben, ist tut einfach gut und hoffen wir mal, dass das auch dann die Richtung vorgibt für die weiteren Spiele, dass man auf dem Level weiterspielt und daran jetzt anknüpfen kann. War auf jeden Fall ja echt ein munterer Kick. Eigentlich komisch, dass es so lange 0-0 stand, weil wir hatten in der ersten Hälfte auch direkt am Anfang schon echt gute Chancen mit der Schick-Chance und dem Nachschuss von Bailey, dem Direktschuss von Bellarabi. Klar, auf der anderen Seite hätte André Silva auch schon die Eintracht in Führung bringen können. Aber das war ein munteres Spiel und das war auch echt ein Spiel, was man sich sehr, sehr gut angucken konnte. Und da würde ich auch niemals widersprechen, auf jeden Fall die beste Leistung, die wir in diesen 5 Spielen gesehen haben. Und das ist dann, glaube ich, ein ganz guter Punkt, mit dem wir zu unserem eigentlichen Thema übergehen können. Was hat's denn geändert, der Trainerwechsel von Peter Bosch zu Hannes Wolf?
Ja, also was wir eben schon erwähnt haben, ist, dass wir am Anfang ein deutlich defensiveres Auftreten haben und deutlich weniger Risiko gehen. Also das war in den ersten Spielen besonders markant, weil wir da halt auch erstens die Formation, oder wir nicht, sondern Hannes Wolf die Formation so gewählt hat, dass man das halt auch wirklich auf dem Papier gesehen hat, dass wir da deutlich defensiver sind. Man hat aber auch in den Spielen gegen Frankfurt, gut, gegen Bayern, das finde ich, muss man eigentlich aus der Bewertung rausstreichen, weil das Spiel einfach auch sehr, sehr schlecht war.
Aber ja, da spielt die Formation am Ende nicht so richtig eine Rolle, weil man einfach von Anfang an, du hast es vorhin schon gesagt, Kaninchen vor der Schlange, genauso wirkte es. Da wäre völlig egal gewesen, in welcher Formation man da auf dem Platz steht. Da ist es am Ende das Problem, wenn die Einstellung so ist, dass man Angst hat, da unterzugehen, dann muss man am Ende glücklich sein, wenn man nicht in der ersten Halbzeit untergegangen ist. Aber da hat die Formation jetzt keine größere Rolle bei gespielt, das stimmt.
Genau, und aber in den anderen Spielen hat man definitiv gesehen, dass wir auch deutlich weniger Risiko gegangen sind, also weniger Ballbesitz gehabt haben und auch nicht ganz so weit aufgerückt sind. Also die Konterabsicherung war deutlich stärker vorhanden, als das unter Peter Bosch der Fall war. Das sind so, würde ich jetzt mal taktisch sagen, die Aspekte, die vor allen Dingen aufgefallen sind. Vor allen Dingen am Anfang in den ersten Spielen ist halt auch aufgefallen, dass wir mit 3 Innenverteidigern gespielt haben und dann die Flügelspieler doch vor allen Dingen im ersten Spiel gegen Schalke sehr defensiv waren. Der eine Flügelspieler war ja am Anfang auch immer ein Linksverteidiger und wir hatten dann nur rechts zunächst Bellarabi und im zweiten Spiel dann Diaby als Flügelspieler auf dem Platz. Das heißt, da war schon ganz klar die Devise, wir müssen erstmal gucken, dass wir hinten wieder ein bisschen Sicherheit reinbringen, was für mich auch nochmal zeigt, dass die Mannschaft echt unfassbar verunsichert war, aufgrund dieses absoluten Tiefs, was wir da Anfang des Jahres hatten.
Ja, das ist deutlich geworden. Das war wahrscheinlich dann auch wirklich, also womöglich, wir können es nur spekulieren, aber die Maßgabe, da erstmal Sicherheit reinzubringen und das Ganze erstmal zu beruhigen und da nicht weiter, oft wirkt es ja so, ins offene Messer zu rennen. Man hat viel Ballbesitz, kassiert dann das erste Gegentor und ist dann in dieser Endlosschleife, oh, es geht schon wieder so los, wir liegen schon wieder hinten, obwohl wir doch eigentlich die ganze Zeit den Ball haben, und sich da dann auch einfach nicht mehr die Chancen zu erspielen, das Spiel dann jedes Mal mit einem Kraftakt drehen zu können. Und das hat man ja gerade gegen Schalke und gegen Hoffenheim halt doch sehr gemerkt, dass da einfach drauf gesetzt wurde, Zentrum verdichten, auch einfach mit zentralen Mittelfeldspielern zustellen, da das Spiel über die offensiven Außenbahnen tatsächlich einfach zu vernachlässigen, was man von der Antrittspressekonferenz von Hannes Wolf, danach hätte ich das jetzt nicht unbedingt erwartet, dass gegen Schalke und Hoffenheim das System so aussieht, wie es dann aussah. Aber am Ende, gut, gegen Hoffenheim nur 0-0, würde ich sagen, aber gegen Schalke hat man den Sieg geholt, egal wie, und hat sich dann ab dem Köln-Spiel, würde ich sagen, wo es dann ab da ja die 2 echten Flügelspieler auf den Platz stellen, dann eher in Richtung das, was Hannes Wolf eigentlich spielen will, entwickelt. Wie gesagt, erste Halbzeit gegen Bayern muss man rauslassen, aber gegen Frankfurt hat man das dann doch sehr gut gesehen, wo das hingehen soll in Sachen, ja, sowohl defensiv mehr Absicherung, als auch aber vorne halt trotzdem druckvoll zu spielen und vor allem wieder mehr Wert auf dieses schnelle Umschaltspiel und vor allem auf die Geschwindigkeit auf den Flügeln zu legen. Das hat man ja dann mit Bailey und Diaby sehr gut gesehen. Und worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die Rolle von Ezequiel Palacios, der völlig aufblüht und aufblühen darf unter Hannes Wolf. Hat in jedem Spiel gespielt und vorher ja gar keine Rolle gespielt.
Genau, also der ist ja wirklich der Riesengewinner des Trainerwechsels, weil er unter Peter Bosch komplett raus war und sich jetzt eigentlich jeder fragt, warum das so war nach den letzten Auftritten gegen Frankfurt, sehr stark, auch in den ersten Spielen unter Wolf, sehr stark, der insgesamt aber auch die Rotation deutlich verstärkt hat. Also Bellarabi hat mehr Einsätze bekommen, wir haben zwischenzeitlich wieder Jedwai plötzlich auf dem Platz gesehen, der auch komplett abgemeldet war. Und da profitiert er natürlich auch ein bisschen davon, dass er Ende des Jahres jetzt, Stand jetzt erstmal wieder geht, dass er sich das auch erlauben kann, da den einen oder anderen jetzt wirklich mal auf die Bank zu setzen, ohne dass er da nachhaltig irgendwie ein Verhältnis zu diesen Spielern kaputt macht, indem er denen da nicht das Vertrauen schenkt. Und natürlich, das ist jetzt auch die Situation des Trainerwechsels, wo man mal ein bisschen was ausprobieren muss. Was allerdings wir vielleicht noch nicht betont haben, ist, dass die ersten Spiele, und damit nehme ich jetzt vor allen Dingen mal, gut, das Bayern-Spiel müssen wir ja da auch noch mit reinnehmen, dass eigentlich die ersten vier Spiele jetzt keine Verbesserung vom spielerischen Niveau dargestellt haben. Also wir haben halt Ergebnisfußball war halt da, der hat gestimmt, was definitiv auch mit den Anpassungen von Hannes Wolf zusammenhängen wird, weil eben, wir haben die defensive Stabilität angesprochen, aber offensiv war da jetzt erstmal nicht die Riesenverbesserung zu sehen. Gegen Frankfurt hat man die definitiv gesehen, gegen Köln hat man die in Ansätzen, wie du sagtest, auch schon gesehen, weil wir eben halt deutlich, deutlich stärker auf das Flügelspiel setzen und dann nicht mehr so häufig den Weg nochmal hintenrum suchen, sondern viel geradliniger auch die Flanken suchen oder die Mitte suchen und vor allen Dingen, auch von dir schon angesprochen, das Umschaltspiel wieder deutlich stärker in den Fokus genommen haben.
Ja, das sind alles, also ja, das ist, wir haben schon gesagt, es sind 5 Spiele, die jetzt gespielt wurden, aber man kann noch nicht richtig ein Urteil fällen, ob das jetzt uns spielerisch vorangebracht hat, weil da, das war wirklich ja, mit Abstrichen im Köln-Spiel und halt vor allem in diesem letzten Spiel gegen die Eintracht zu sehen und in den anderen Spielen noch nicht. Und da ist natürlich jetzt ganz schwierig zu bewerten, ob das in den ersten beiden Spielen dann vor allem an der großen Verunsicherung der Mannschaft lag. Oder man kann es auch komplett andersrum aufziehen, ob vielleicht einfach die Rückkehr von so Führungsspielern wie Lukas Radetzky, Sven Bender dazu geführt hat, dass das die Mannschaft schon wieder auf ein Niveau der Stabilität gebracht hat, dass man so Spiele gegen Schalke gewinnt, gegen Hoffenheim nicht verliert, dass das einfach schon der Einfluss war, der Peter Bosz da halt unverschuldet gefehlt hat in weiten Teilen der Rückrunde, weil die halt einfach verletzt ausgefallen sind und ja, nicht an der Stelle nicht ersetzt werden können. Also Lennart Grill hat großartig gespielt, aber er ist halt rein von der Erfahrung her und von der Kommunikation her, ja, ist das was anderes, wenn der hinten drin steht, als wenn Lukas Radetzky da spielt. Und Ähnliches gilt ja dann auch für Sven Bender, der ja in Sachen Mentalität einfach vorangeht. Das ist ja bekannt und da muss man dann auch, ja, also kann man nur mutmaßen, ob das dann jetzt Trainerwechsel erfolgreich war oder da einfach Spieler zurückgekommen sind, die vorher gefehlt haben.
Genau, und mit Sven Bender haben wir ja bis zum Bayern-Spiel auch noch kein Spiel verloren gehabt in dieser Saison. Also das, den unterstreicht, denke ich mal, nochmal seinen Wert. Andererseits muss man natürlich auch sagen, bis zum Bayern-Spiel hat Ezequiel Palacios auch noch kein Spiel verloren, wenn er in der Startelf stand, um da jetzt einfach mal die Statistiken zu bemühen. Und das muss man Peter Bosz dann doch deutlich ankreiden, dass der nicht gespielt hat, weil das kann jetzt wirklich niemand mehr nachvollziehen.
Das stimmt, also definitiv. Ich bin ja sehr dabei, Peter Bosz zu verteidigen und diesen Trainerwechsel ja auch kritisch zu hinterfragen, aber beim Punkt Palacios, den muss man ihm definitiv ankreiden, weil auch wenn man dann jetzt drauf blickt, dass Charles Arangis dann offenbar durch weitere Probleme an der Achillessehne einfach durchspielen musste, immer, egal wie schlecht auch die Ergebnisse waren, da hätte man dann ja, jetzt gerade mit Blick auf das Frankfurt-Spiel, wo Palacios dann ohne Arangis auf dem Platz stand, dem einfach die Chance geben müssen, weil, ja, teurer Neuzugang, argentinischer Nationalspieler, dem dann nicht die Chance zu geben, wo da offensichtlich Probleme sind, ist im Nachhinein dann einfach jetzt als Fehler zu bewerten. Das stimmt auf jeden Fall.
Genau, und damit sind wir so ein bisschen in der Bewertung des Trainerwechsels, also den langfristigen Effekt von Wolf, also es geht ja jetzt, da kommen wir gleich noch zu, schon das Gerücht, dass er einer der Kandidaten ist, der dann halt bleiben soll, also die Überlegungen sind ja definitiv da. Da finde ich, ist es noch, haben wir eben auch schon gesagt, noch zu früh, um das Ganze zu bewerten, weil auch einfach die Spiele viel zu unterschiedlich waren. Er hat auch jetzt nicht irgendwie so grundlegend die gleiche Taktik gespielt. Da fände ich es jetzt nach 5 Spielen ein bisschen zu früh, auch wenn die Perspektive jetzt vielleicht durch das Frankfurt-Spiel abgesehen vom Frankfurt-Spiel noch nicht so gut aussah, aber ob dieser Trainerwechsel jetzt richtig war oder falsch, kann man schon ein bisschen bewerten. Ich bin weiterhin sehr traurig, dass Peter Bosz entlassen wurde und sehe vor allen Dingen, dass uns das langfristig vor ein Problem stellt, weil ich glaube, dass der Kader schon sehr stark auch auf sein Spiel ausgelegt war, gerade mit den Neuzugängen, die wir jetzt im Winter hatten und der Anzahl an Niederländern, die man jetzt zum Beispiel im Kader hat, sieht man schon, dass da eine ganz klare Handschrift unseres ehemaligen Trainers vorhanden ist, den ich nach wie vor auch für einen sehr, sehr guten Trainer halte, sehr traurig bin, dass wir ihn nicht mehr haben und sehe, und da müssen wir im Sommer erstmal jemanden finden, der irgendwie gleichwertigen Erfolg verspricht. kurzfristig muss ich jetzt im Rückblick sagen, nach den ersten Spielen und gerade wenn man sieht, dass die Mannschaft jetzt zumindest wieder stabilisiert ist und vor allen Dingen die vorher komplett ausbleibenden Punkte eingefahren wurden, hat sich das zumindest kurzfristig ja schon gelohnt, weil eben diese defensive Stabilität wieder da ist, die Peter Bosch nicht wirklich reinbekommen hat. Aber andererseits, da kann man bei der defensiven Stabilität tatsächlich noch das berücksichtigen, was du gesagt hast, dass natürlich Radetzky, Sven Bender, dass solche Spieler gefehlt haben. Aber offensiv hat es ja auch gehapert. Also es lag ja nicht nur daran, dass wir hinten die Tore bekommen haben. Die haben wir jetzt gegen Schalke auch bekommen, gegen Köln nur mit Glück nicht bekommen. Es lag ja auch daran, dass wir vorne einfach viel zu wenig Durchschlagskraft hatten, trotz des eigentlich offensiven Stils von Peter Bosch. Und durch dieses stärkere Umschaltspiel und dieses viel geradlinigere Flügelspiel ist das jetzt ja schon wieder zurückgekommen.
Ja, das muss man auf jeden Fall so sehen. Da hat natürlich auch in der Hinrunde, die jetzt im Rückblick super aussieht, weil wir auch einfach ganz vorne mit dabei waren, haben uns natürlich auch schon Standardsituationen echt weitergeholfen. Da war ja Rob Maas und das Standardtraining und was da einstudiert wurde schon ein großes Thema. Das hat uns einige Tore gebracht. Es gab schon einige Spiele insgesamt in dieser Saison, wo man den Eindruck hatte, dass uns da offensiv die Ideen ausgehen. Man muss da, finde ich, auch immer noch beachten, dass wir im Sommer Kai Havertz und Kevin Volland abgegeben haben. Das hat man von Anfang an gemerkt, das wurde in der Hinrunde hervorragend aufgefangen und dann kam halt dieser ganz große Einbruch und der war tatsächlich so groß, dass natürlich dieser Trainerwechsel kurzfristig nachvollziehbar ist und jetzt auch ja einen Effekt zu haben scheint, allein dadurch, dass man jetzt in den paar Spielen mehr Punkte geholt hat als vorher in den ganzen Spielen in diesem Jahr. Aber ich sehe halt auch und ich glaube, damit können wir dann in diese mittel- und längerfristige Richtung blicken. Man muss einfach sehen, was kommt denn jetzt? Was kommt also nach Peter Bosch? Eine längerfristige Anstellung? Also holt man jetzt Hannes Wolf vom DFB und versucht das mit ihm weiterzuführen? Oder was sind die Alternativen? Und was davon ist überhaupt eine bessere Alternative als Peter Bosch? Und ich bin da ehrlich gesagt skeptisch.
Ja, eine bessere Alternative als Peter Bosch klingt dann natürlich erstmal so, als wäre er eine Alternative. Davon müssen wir uns jetzt ja definitiv verabschieden. Also ich glaube, dieses Nachtrauern, das macht jetzt auch keinen Sinn mehr, auch wenn ich das in mir immer noch habe. Aber Peter Bosch ist weg, wird nicht mehr zurückkommen. Ich habe mittlerweile erste Gerüchte gelesen, dass er bei Olympique Lyon eventuell angestellt wird. Ich würde ihm das persönlich sehr gönnen, dass er da so einen großen Verein hat und ein super spannendes Projekt. Liegt aber jetzt außerhalb unseres Blickfeldes, sage ich erstmal, aber der wird ja nicht zurückkommen und nachtrauern macht da jetzt auch keinen Sinn. Trotzdem wird sich ja der neue Trainer daran messen lassen müssen, was Peter Bosch hier geleistet hat und welche Perspektive Peter Bosch eventuell gegeben hätte. Und ich finde schon, dass wir uns auch daran orientieren müssen, dass wir eigentlich schon einen Trainer hier brauchen, der für ein Offensivspiel steht, weil gerade das, was in den ersten Spielen jetzt unter Wolf funktioniert hat, eher defensiv aufzutreten und dann wirklich effektiv zu sein, das ist ja nicht das, was in Leverkusen Ziel langfristig sein kann, dass man hier wirklich eine kompakte Defensive hat und dann irgendwie vorne seine Chancen nutzt, sondern
und, das ist ja in der Bundesliga auch ja, also das versuchen ja einige kompakt stehen, schnell umschalten und damit irgendwie die nötigen Punkte zu holen, um die Ziele zu erreichen. Aber da sind und sollten unsere Ziele ja auch weiterhin höher gesteckt sein und eben genau mit einem offensiven Ansatz gespickt werden. Wir können dann einfach mal die Kandidaten durchgehen. Das sind, ich habe es schon durchblicken lassen, nicht wahnsinnig viele. Es gibt auch noch keine großen Gerüchte. Die Bayern 04 Führung, also in persona Rudi Völler, Fernando Caro, aber auch Simon Rolfes, haben da alle schon betont, dass man jetzt erstmal mit Hannes Wolf die Saison zu Ende bringen will, sehr zufrieden ist, wie das aktuell läuft, sich glücklich schätzt, ihn für diese Interimslösung geholt zu haben und dann nach der Saison gucken will, wie man weitergeht. Man muss da allerdings sagen, um Bayern 04 herum passiert in der Bundesliga sehr, sehr viel auf der Trainerposition. Das fängt ganz oben an mit den Bayern, die sich für sehr, sehr viel Geld Julian Nagelsmann holen, mit RB, die dann Konzernkonstrukt intern nachbesetzen und aber auch mit Frankfurt zum Beispiel, mit den beiden Borussias aus Dortmund und Gladbach, passiert da wahnsinnig viel. Du hattest schon den niederländischen Einschlag bei uns angesprochen, der vielleicht auch dazu geführt hat, dass man Erik ten Hag, den Ajax-Trainer, ja, als Wunschvorstellung sich mal so vorgenommen hat. Der hat in Amsterdam verlängert, war wahrscheinlich auch nicht wirklich in unserer Reichweite. Und dann sind es schon nicht mehr so wahnsinnig viele Kandidaten, von denen man hört, dass sie da jetzt eine Rolle spielen.
Unser großer Vorteil ist natürlich, dass viele von den größeren Namen in der Bundesliga schon direkt wieder neu besetzt sind. Du hast es gerade schon gesagt. Wir streiten uns jetzt natürlich eventuell so ein bisschen mit Frankfurt. Und bei Wolfsburg steht ja auch noch aus, ob Oliver Glasner den Verein nicht vielleicht verlässt oder sogar entlassen wird, habe ich zuletzt gelesen. Das heißt, da wäre auch nochmal eine Option, die dann ja vermutlich auch Champions League spielen werden. Bei Frankfurt sieht es ja im Moment auch noch nach Champions League aus. Das heißt, die bringen dann vielleicht auch nochmal aus der sportlichen Sicht dann erstmal vielleicht eine andere Attraktivität mit als wir, die wir die Champions League mutmaßlich verpassen werden. Der heißeste Name neben Hannes Wolf bisher ist Gerardo Seoane von den Young Boys Bern. Da gibt es konkrete Gerüchte. Der Express hat das unter anderem berichtet, inzwischen auch der Kicker, dass da wohl schon erste Gespräche geführt werden. Ist sozusagen das erste Trainergerücht überhaupt neben der Option, dass man eventuell dann mit Hannes Wolf weiterarbeiten könnte. Die Vita von Seoane liest sich ganz gut, ist als Nachfolger von Adi Hütter bei den Young Boys Bern zu den Young Boys gekommen, hat dann da dreimal in Folge die Meisterschaft geholt, einmal sogar zusätzlich noch den Pokalsieg in der Schweiz. Würde in das Trainerprofil von Bayern 04 passen, weil er natürlich erstens Deutsch spricht, aber insgesamt auch 6 Sprachen und vor allen Dingen auch für offensiven Fußball spielt. Also spielt in der Schweiz offensiven Fußball, ist mit den Young Boys jetzt auch schon vorzeitig und mit weitem Abstand derzeit in der Tabelle Meister geworden. Taktisch, so man das liest, also ich habe jetzt nur die beiden Spiele gegen uns gesehen, da hat er ja auch sehr offensiv gespielt, ist taktisch wohl sehr variabel und setzt vor allen Dingen auch auf schnelle Spieler. Also das würde definitiv auch zu unserem Kader passen.
Ja, und gerade dieser Punkt, spricht 6 Sprachen, das hatten wir auch in der vergangenen Folge schon besprochen, wo Hannes Wolf sich extra noch einen Sprachenexperten als zweiten Co-Trainer ins Team geholt hat, weil wir da ja sehr breit aufgestellt sind und das würde ihm den Einstieg sicherlich erleichtern, dass er da im Prinzip mit allen Spielern, die wir haben, in ihrer Muttersprache oder zumindest in der Sprache, die sie sehr gut beherrschen, kommunizieren kann. Und einen Meistertrainer zu uns zu holen, wäre ja auch nicht so verkehrt. Und diese Saison haben die Young Boys wirklich die Schweizer Liga komplett dominiert und irgendwie, ich glaube, fast 30 Punkte Vorsprung oder so auf den Tabellenzweiten. Und ja, an die Europa League-Spiele zwischen Young Boys Bern und uns selbst erinnern wir uns ja auch noch nicht allzu gern zurück. Weil, da muss man auch einfach sagen, hat Gary, wie sie ihn in der Schweiz immer bei den PKs nennen, Peter Bosch dann doch outcoached in dem einen Spiel zumindest, wo wir dann 3-0 zur Halbzeit hinten lagen. Von daher klingt auf jeden Fall nach einem guten Kandidaten.
Ja, für mich auch. Also wir kommen ja gleich noch zu den anderen Namen, die im Raum stehen, obwohl sie noch in keinem einzigen Gerücht erwähnt werden, sondern so diese üblichen Verdächtigen, wenn irgendwo in der Bundesliga ein Trainerstuhl frei ist. Er ist für mich von denen, die realistisch sind, der mit Abstand attraktivste Kandidat und ich finde definitiv auch attraktiver als die Option Hannes Wolf. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn man jetzt sagt, okay, wir gucken erstmal ab, wie das mit Hannes Wolf läuft. Gut, es sind nur noch 3 Spiele, aber das ist jetzt mit mit der Pokalpause dieses Wochenende, sind es halt trotzdem noch 3 Wochen, dass da, weil eben andere Vereine auch auf der Suche sind, dass es ärgerlich wäre, wenn er uns dann am Ende durch die Lappen geht, sondern man sollte da, wenn man sagt, das ist unser Wunschkandidat, dann sollte man da meiner Meinung nach auch direkt versuchen, Nägel mit Köpfen zu machen, weil ich sehe ehrlich gesagt derzeit keine wirkliche Alternative. Ein zweites Gerücht, was jetzt aus einer meiner Meinung nach eher unseriösen Quelle, nämlich Sport1, aufgetaucht ist, dass man Edin Terzic vom BVB wohl auch im Blickfeld hat. Finde ich jetzt als Option, also weiß ich noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Also beim BVB überzeugt er bisher nicht wirklich. Allerdings muss man andererseits auch sagen, Peter Bosch hat ja beim BVB vorher auch nicht wirklich überzeugt und wir sind jetzt, obwohl er bei uns jetzt auch entlassen wurde, noch überzeugt von ihm. Das heißt, ob man das jetzt als absoluten Gradmesser nimmt, ist halt fraglich. Er würde halt nicht so viel Erfahrung mitbringen, was wir ja auch bei Hannes Wolf so ein bisschen kritisieren, dass er eben noch nicht so viel auf dem ganz hohen Niveau gearbeitet hat. Und da muss man sagen, vom Erfahrungsschatz hat Hannes Wolf da eigentlich schon mehr gemacht, weil er immerhin ja jetzt noch beim DFB war, in der Bundesliga schon den VfB Stuttgart, in der zweiten Liga den HSV in Belgien Genk gecoacht hat. Also Profi-Erfahrung bringt er da, glaube ich, ein bisschen mehr mit als Terzic.
Ich würde da ehrlich gesagt widersprechen. Also selbst mit den wenigen Spielen, die Edin Terzic jetzt dieses Jahr als Cheftrainer gemacht hat, finde ich, dass er da mit einem BVB einfach eine Mannschaft hat, die eine ganz andere Qualität hat, wo er auch einfach auf internationalem Level Erfahrung gesammelt hat. Und bei Hannes Wolf muss man meiner Meinung nach schon betonen, dass das in der Bundesliga eher sich im unteren Drittel abgespielt hat und insgesamt bevor er zu uns kam, 22 Bundesligaspiele waren, der Rest war zweite Liga und Genk war auch ein sehr kurzes Intermezzo. Deswegen bin ich da jetzt nicht überzeugt, dass da ein Erfahrungsargument für Hannes Wolf sprechen würde. Da wird am Ende, wenn, dann glaube ich eher dafür sprechen, dass die Verantwortlichen sich jetzt halt einfach schon ein paar Monate von der Zusammenarbeit mit ihm überzeugen konnten und da dann Erfahrungen gesammelt haben, wo sie sagen, jo, das ist der richtige Mann, mit dem wollen wir weitermachen und den versuchen wir vom DFB loszueisen, während Edin Terzic, du hast es gesagt, das ist ein Sport1-Gerücht, weiß man eh nicht, was dran ist und er hat ja eigentlich direkt gesagt, dass er absolut bereit ist, sich beim BVB auch wieder ins zweite Glied zurückzubegeben und da dann halt mit dem neuen Trainer Marco Rose zusammenzuarbeiten und wieder Co-Trainer zu werden, was er ja auch vorher war. Vielleicht noch ganz interessant am Rande war gestern im Sportschau-Club-Thema, dass Edin Terzic und Hannes Wolf auch eine gemeinsame Vergangenheit in der BVB-Jugend haben und sich sehr gut kennen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob einer von den beiden die optimale Besetzung ist.
Ja, also für mich jetzt so als Wunschkandidat langfristig für den Trainerposten taugen ehrlich gesagt beide nicht. Weil ich glaube, Edin Terzic müsste da erstmal dich irgendwie noch ein bisschen nachhaltiger beweisen. Ich finde, das im Moment aus der Dortmund-Perspektive ist ganz schwer einzuschätzen, weil da sind halt auch schon ganz andere Trainer gescheitert. Aber Hannes Wolf, finde ich, hat bisher in Leverkusen auch noch nicht die Argumente geliefert, um zu sagen, okay, wir müssen den jetzt unbedingt langfristig halten. Und ansonsten gibt es ja jetzt gar keine akuten Kandidaten. Es tauchen dann halt immer so, jetzt gar nicht wirklich in medialen Gerüchten, sondern eher so in Social-Media-Gerüchten immer so diese Kandidaten auf, die irgendwo überall auf dem Zettel sind, wenn in Deutschland jemand einen Trainer sucht, sowas wie Glasner. Glasner wäre so ein Kandidat, wenn er in Wolfsburg halt weggeht, aber Rangnick, Favre tauchen immer auf, wenn irgendwo was fehlt. Die kann ich mir beide nicht in Leverkusen vorstellen. Rangnick wird sich Völler niemals in den Verein holen, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, würde das auch nicht unbedingt begrüßen, weil er eigentlich überall, wo er zuletzt zumindest war, zerbrochenes Porzellan hinterlassen hat, bei aller Qualität, die er eventuell mitbringen würde. Favre zusätzlich zur Leverkusener Komfortzone, der hat zwar hohen Fußball-Sachverstand, aber ob das hier funktionieren würde, wage ich ganz stark zu bezweifeln. Und gut, so welche Trainer wie Glasner oder Kofeld sind ja im Moment nicht mal frei, aber da die finde ich beide nicht sehr erfolgsversprechend.
Ja, würde ich mich ohne Umwunden komplett so anschließen, sind alles so, also man hat einfach nicht wahnsinnig viel Auswahl, wenn man sich einfach mal Gedanken drüber macht, ja, wer könnte es denn werden, und da kommen dann natürlich solche Namen, gerade weil Favre und Rangnick im Moment frei wären, aber sehe ich auch beide nicht als Kandidaten, die bei uns was werden könnten. Und darüber hinaus ist die Auswahl nicht groß. Ich habe persönlich ein paar mehr Zweitligaspiele vom SC Paderborn geguckt als von anderen Vereinen und Steffen Baumgart hört da ja im Sommer auf. Den fände ich großartig, aber ich glaube, der ist gar nicht im Blickfeld von Bayern 04, hat ja auch nur eine Bundesliga-Saison als Erfahrungswert bisher mit Paderborn halt geleistet, also im Abstiegskampf, wo Paderborn zwar guten Fußball gespielt hat, aber am Ende hat es halt nicht gereicht, um in der Liga zu bleiben, und der wird wahrscheinlich auch eher einen anderen Schritt in seiner Karriere machen. Da gibt es Gerüchte, dass er nach Hannover geht, und da ist wohl der Weg zu uns, auch wenn ich den gerade von seiner Art her und von seinen Motivationsfähigkeiten und seinem, ja, seinem Coaching und seinem Auftreten her fände ich ihn großartig, aber ist wohl eher in andere Richtungen unterwegs und jetzt nicht direkt zu uns.
Ja, genau, da würde wahrscheinlich auch der Sprung einfach ein bisschen zu groß sein zu uns. Bin aber ehrlich gesagt, und das muss man dann jetzt an der Stelle auch mal sagen, ganz froh, dass diese Namen eher so auf Fanebene als so Spekulationen, wie wir sie jetzt ja hier auch anführen, rumgeistern und nicht irgendwie als tatsächliche Gerüchte, wo dann offensichtlich zumindest schon mal so eine Sondierung oder Abwägung stattgefunden hat, auftauchen. Das ist zumindest vielversprechend, dass man die bei Bayern 04 auch nicht als echte Alternativen sieht, weil da finde ich dann tatsächlich die drei Namen, die jetzt genannt wurden, sind auch attraktiver, auch wenn ich sowohl Terzic als auch Wolf, wie eben erwähnt, nicht unbedingt als den Trainerkandidaten sehen würde, der hier wirklich langfristig was aufbaut. Bei Heiko Herrlich, die würden eher so in diese Kategorie Heiko Herrlich gehören, der ja bei uns allerdings auch nur als dritte Wahl damals gekommen ist und dass er dann auch eben keinen langfristigen Erfolg versprochen hat. Also ich sehe da im Moment tatsächlich nur Seoane als wirklich attraktiven Kandidaten und würde mich sehr freuen, wenn man sich dann auch versucht, in diese Richtung zu entscheiden und was festzumachen.
Ja, so Trainer wie Heiko Herrlich wären ja auch wieder frei, wie ein paar andere Ex-Trainer von uns, aber das wird wohl zum Glück keine Option. Damit bleibt uns eigentlich nur noch...
Ja, apropos Ex-Trainer, könnte man vielleicht noch sagen, Roger Schmidt ist ja schon auf dem Radar von Eintracht Frankfurt aufgetaucht. Das fände ich aus so rein unterhaltungstechnischer Ebene irgendwie ganz amüsant.
Apropos Ex und Bayern 04 Vergangenheit, Markus Krösche ist da neuer Sportdirektor bei der Eintracht. Von daher auch da ein Ex-Bayern 04-Mann neu am Start, der bei Leipzig gegangen ist, weil ihm das da zu bunt wurde.
Genau, und an der Stelle Ex-Bayern 04, heute hat Oliver Neuville Geburtstag, das ist natürlich auch noch was, kann man sich glaube ich auch nochmal für den Highlight-Clip angucken bei YouTube, dem an der Stelle sei gratuliert und wir würden uns dann jetzt glaube ich mal aus dieser Trainer-Bubble und Spekulation entfernen und zumindest mal auf die ganz kurzfristige Perspektive gucken, nämlich die verbleibenden Saisonspiele.
Genau so ist es, oh, mit dem Oliver Neuville Ding hast du mich jetzt noch dazu gebracht, dass ich in schöner Erinnerung an ein letztes Saisonspiel in Gladbach schwelge im Gästeblock, wo sich Oliver Neuville von seiner aktiven Profikarriere verabschiedet hat. Schöne Erinnerung, lang, lang ist's her.
Damit da war Jupp Heynckes bei uns Trainer.
Ja, ist, wie gesagt, lang, lang ist's her. Damit lass uns noch kurz aufs Rest, wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit, wir haben schon gut 50 Minuten auf der Uhr, aber können noch schnell aufs Restprogramm für diese Saison blicken, die wir dann mit Hannes Wolf zu Ende bringen werden und danach wird sich dann die Trainerfrage klären. Vielleicht auch schon vorher, lassen wir uns überraschen. Wir spielen kommende Woche am 8. Mai gegen Bremen, Auswärtsspiel, 15. Mai gegen Union zu Hause und dann zum Abschluss auswärts beim BVB. Das sind unsere letzten drei Spiele und wir stehen vor diesen letzten drei Spielen aktuell auf Platz 6 mit 50 Punkten, 5 Punkte hinterm BVB auf Platz 5 und 6 Punkte hinter Eintracht Frankfurt. Da ist nach oben nicht mehr so richtig was drin, oder?
Ja, ich finde aber, dass unser Spielplan jetzt eigentlich ganz dankbar ist. Es sieht ja so aus, als würde Kofeld jetzt zumindest kurzfristig noch nicht entlassen vor dem Spiel gegen uns. Das heißt, gegen Bremen müssen wir unbedingt gewinnen. Ich habe letztens nochmal gesehen, dass wir das neben uns von der Diskrepanz der Punktausbeute in der Hinrunde und der Rückrunde Union und Gladbach die Mannschaften sind, wo das am stärksten eingebrochen ist. Das heißt, auch Union wäre jetzt so ein Gegner, den wir unbedingt schlagen müssten.
Die sind aktuell übrigens beide 4 Punkte hinter uns, also sowohl Gladbach als auch Union. Allein deswegen ist auch gegen den Tabellenachten Union dann ein Sieg wahnsinnig wichtig, um sich da einfach abzusichern, dass wir nicht mehr nach hinten gucken müssen.
Und das wäre dann, könnte uns dann vor dem letzten Spiel die Ausgangslage verschaffen, dass wir gegen Dortmund um Platz 5 kämpfen, wenn wir vorher die Spiele erfolgreich bestreiten. Und wenn man sich den Spielplan von Dortmund und Frankfurt anguckt, eine Resthoffnung oder so ein Fünkchen Resthoffnung ist natürlich auch da, dass man eventuell da zumindest rechnerisch noch eine Möglichkeit hätte auf Platz 4. Das würde ich jetzt aber erstmal ins Reich der Träumereien verschieben, weil dafür unsere Rückrunde halt einfach nicht den Anlass gab. Aber ich hoffe, dass wir zumindest vor dem letzten Spiel keine Sorge mehr haben von den Plätzen hinter uns. Das wäre mir ganz wichtig.
Ja, aber ihr seid von uns gewohnt, dass wir euch mit Optimismus versorgen und mit guten Hoffnungen und frohen Mutes aus der Folge entlassen. Der BVB spielt am kommenden Spieltag halt noch gegen Leipzig, dann gegen Mainz. Die haben auch schon andere größere Namen zum Stolpern gebracht in dieser Saison, also nicht zu unterschätzen, trotz ihrer Tabellensituation. Und dann halt das letzte Spiel gegen uns. Und der Vollständigkeit halber, die Eintracht spielt noch gegen Mainz, Schalke und Freiburg. Deswegen muss ich ehrlich sagen, da habe ich relativ wenig Hoffnung, dass wir die 6 Punkte noch aufholen. Aber zumindest Platz 5, Platz 6, das sollte auf jeden Fall gut drin sein. Und dann hoffen wir...
Optimismus vielleicht noch sowas verschärfen. Seit der Ankündigung, dass Adi Hütter geht, haben sie ja zum Beispiel auch gegen Leverkusen verloren in Frankfurt. Also das wäre dann so vielleicht eher die Hoffnung, dass Frankfurt vielleicht noch was ins Stolpern kommt. Aber ich würde behaupten, wir gucken die nächsten 2 Spiele erstmal auf uns und dann gucken wir nach dem vorm letzten Spieltag nochmal, was da eventuell drin ist. Aber wichtig ist vor allen Dingen, Europa überhaupt mal zu verteidigen und dann vielleicht so ein Endspiel um Platz 5 gegen den BVB zu haben, das wäre schon eine coole Sache. Und ich bin ganz guter Dinge, dass das zumindest gegen Bremen jetzt erstmal erfolgreich klappen wird.
So schaut's aus. Damit bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Genießt die paar fußballfreien Tage, die jetzt noch anstehen. Und dann hören wir uns bei nächster Gelegenheit. Vielen Dank.
Genau. Und was unsere Trainerspekulationen und sonstige Analysen oder möchte gern Analysen angeht, freuen wir uns über Feedback und Kritik bei Twitter @bipod04. Ihr dürft da gerne eure eigene Meinung dalassen, ob ihr da das ähnlich seht wie wir oder ob ihr, ich denke, gerade in der Trainerdiskussion vielleicht anderer Meinung seid. Freuen uns, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet und uns gegebenenfalls auch weiterempfehlt, wenn euch das gefällt, was wir hier so verzapfen.
So lasse ich das stehen. Für die Möchtegern-Analysen dann auch immer gerne @escherjung. Ciao, tschüss.